Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz. Herzlich willkommen zum Telekolleg Internet. Mit mir im Studio ist heute Professor Pfefferle von der Communipedia. Hallo.
Guten Tag, Herr Topf.
Scholz.
Ja, Tag. Du hast heute irgendwie den Clown gefrühstückt. Passend zu Fasching, oder?
Ja, das habe ich mir in den letzten 4 Wochen überlegt, wie ich das mal einführe hier.
Ach so.
Genau. Ja, willkommen zu Folge 12 des Open Web Podcasts. Im deutschen Open Web Podcast, weil es gibt ja auch noch einen nicht so deutschen. Der auch nicht schlecht ist, glaube ich. Ja, mein Name ist Christian Scholz. Mich findet ihr unter mrtopf.de, mrtopf.de und eben den Herrn Pfefferle findet ihr unter notizblog.org. Ja, und heute haben wir ein schönes Thema. Wir haben die Folge mal Gesichtsbuchprobleme genannt. Und Herr Pfefferle, schon mal was von Facebook gehört?
Ja, Riesending.
Riesending, ne? Denke ich auch. Aber bevor das soweit ist und wir darüber reden, kommen wir erstmal hierzu. Die Nachrichten. Wohl sollte man noch erwähnen, dass der Herr Küppers leider irgendwie verschollen ist. Der sonst auch mit uns gewesen wäre, aber wir machen es anscheinend immer noch so im Wechsel zu zweit, scheint mir. Aber ich hoffe trotzdem noch, dass wir irgendwann auch alle drei wieder zusammenfinden und einen gemeinsamen Podcast hier machen können. Ja, ja. Was haben wir an News? Ich habe nichts, doch ich habe was. Ja, der Küppers hätte was dazu sagen können, dass die neue Version von MyOnID an den Start gegangen ist, zumindest in Closed Beta ist es, glaube ich, ne?
Ja.
Noch. Seid ihr sicher auch irgendwelche Invites hier verteilen können, aber wir hoffen auf nächstes Mal und dann können wir auch ein bisschen mehr dazu sagen. Dann haben wir ein paar OpenID-News. Ich weiß nicht mehr, hattet ihr schon erwähnt, PayPal, der OpenID Foundation?
Genau, PayPal haben wir letztes Mal schon erzählt in News.
Wunderbar und hinzugekommen ist jetzt noch Facebook. Und zwar, da ist der ist Luke Shepard jetzt der Verantwortliche, der da mit auf dem Board sitzt für Facebook. Sie sind also auch der OpenID Foundation beigetreten, was ja, denke ich mal, ein recht gutes Zeichen erstmal ist. Heißt natürlich noch nichts, solange sie es nicht implementieren, aber immerhin schon mal ein guter Schritt. Und was dadurch passiert ist, ist, dass dann der Community-Beitrag zum Board, das soll immer eine Person mehr sein als der Business-Beitrag. Deswegen ist Joseph Smar jetzt nachgerückt und ist als auch Community-Repräsentant der OpenID, also dem Board der OpenID Foundation da aufgerückt. Eigentlich wäre Aaron Hammer-Lahav dran gewesen, glaube ich. Der wollte aber anscheinend nicht, habe ich irgendwo gelesen.
Genau, ja.
Ja, dann haben sie auch einen Executive Director jetzt, Don Thibault. Den kenne ich jetzt nicht so unbedingt. Kennst du den?
Nein.
Aber wir haben das alles verlinkt im Wiki. Da steht auch ein bisschen über ihn, was er mit OpenID macht, warum er Director geworden ist und so weiter. Dann ja, weiter geht's mit OpenID. Und zwar gab es auch bei Facebook das OpenID User Experience Summit. Also Facebook scheint da relativ aktiv jetzt in dem Bereich zu sein und ich hatte da halt nur mal kurz reingeschaltet, das Ganze wurde per Ustream live übertragen, da ging es gerade mal wieder um das alte Thema, sollen OpenIDs mehr wie E-Mail-Adressen sein oder URLs. Ich glaube auch da hat man keine wirkliche Einigung gefunden. Aber John McCree, der hat das alles schön live mitgeblockt vom Summit und ich glaube, das ist eine relativ gute Aufschlüsselung von dem, was da passiert ist, komplett mit Präsentationen und dergleichen. Dann gab es noch eine Folge Social Web TV zu diesem Thema, da war dann auch Luke Shepard dabei und Dave Moran, beide von Facebook. Und hast du dir das mal angeschaut?
Ich kam leider auch nicht dazu.
Da werden wir aber sicher noch nachholen, das mal gemeinsam anzuschauen. Wir sind ja, glaube ich, auch auf dem Barcamp zusammen in Essen. Yep. Ende März. Also wenn ihr da seid und auch Fragen zum Thema habt, sprecht uns natürlich an. Ich glaube, das Barcamp ist allerdings schon voll, von daher anmelden kann man sich nicht mehr. Aber wenn ihr halt da seid, werden wir sicher auch irgendwie ein paar Sessions zum Thema machen. Also mindestens eine zumindest. So, ja, dann noch etwas von mir. Und zwar gibt es eine neue oder eine vorgeschlagene Working Group bei der IETF. Die IETF, das ist diese Vereinigung, diese ganzen RFCs rausgibt, auf der so das Internet dann aufbaut. Und ist also eine Standardsgruppe, die all diese Standards definiert und eben solche Working Groups hat, die sich darum kümmern, dass diese Standards entstehen und geschrieben werden. Und da gibt es jetzt eben eine neue Working Group, die nennt sich MMOX. Das steht für Massively Multi-Participant Online Something. Weiß man nicht so ganz genau, wofür das jetzt steht.
Experience?
Das ist nicht so ganz definiert. Deswegen...
Gut, es gibt eine neue Working Group.
Was das heißt, auf jeden Fall geht es um virtuelle Welten. Und im Moment dabei ist halt Lindenlab, die man ja von Second Life her kennt, und Forterra. Die kennt man vielleicht von there.com, das sind so zwei größere Gruppen. Es gibt aber auch noch relativ viele andere, die im Moment noch nicht dabei sind. Was dabei jetzt herauskommt, weiß man nicht. Am 17. März gibt es ein Meeting in San Francisco. Es gibt ja immer so Face-to-Face-Meetings, wo man mal ein paar Details genauer durchspricht. Und dann wird auch entschieden, ob es einen Charter für diese Gruppe gibt und ob diese Gruppe dann wirklich entsteht und was die dann genau macht. Im Moment ist es, sagen wir mal, ziemlich viel los auf der Mailingliste. Es wird ziemlich viel diskutiert, was man jetzt genau machen will, wo die Vor- und Nachteile von irgendwelchen Lösungen liegen, obwohl das vielleicht jetzt alles schon ein bisschen vorgegriffen ist. Passiert das anscheinend ja als jetzt schon. Aber mal sehen, was da rauskommt. Interessant ist übrigens auch, dass hier Lindenlab anscheinend das erstmal nur gesehen hat, um ihre schon bestehenden Spezifikationen sozusagen standardisieren zu lassen. Nur ist klar, dass natürlich viele der anderen Businesses da jetzt nicht so unbedingt mit einverstanden sind. Aber mal sehen, was da im Endeffekt wirklich rauskommt. Ja, dann Twitter, gab es auch noch ein paar News, und zwar Twitter unterstützt ja OAuth, zumindest als für ein paar Leute, die eben in dieser Beta mit drin sind. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angeschaut hast.
Ich durfte leider nicht rein.
Ja, es war auch noch zwei Stunden, glaube ich, weg. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Kritikpunkte jetzt auch, und zwar, wenn man sich mal überlegt, bei einem iPhone oder sowas, und man benutzt dann OAuth, dann hat man nicht unbedingt so die beste User Experience, weil was da ja der Fall ist, ist, dass man erstmal sagt, okay, ich will mich anmelden bei Twitter, und dann geht erstmal die eigene Anwendung wieder zu, dann geht der Safari auf, dann meldet man sich bei Twitter an, sagt dann, okay, diese Anwendung darf drauf zugreifen, und dann muss man eigentlich per Hand wieder zu dieser Anwendung zurück, die neu starten, und dann ist man da sozusagen autorisiert. Das ist natürlich nicht der allertollste Workflow.
Beim iPhone nicht. Beim iPhone muss ich dir widersprechen, da ist der Workflow nämlich super, ja. Weil gerade beim iPhone hast du die Möglichkeit, Pseudodomains Pseudoprotokolle. Genau. Und du kannst dann irgendwie einen Callback machen auf OAuth Doppelpunkt Doppelslash oder sowas, und dann geht direkt die App wieder auf, was ziemlich schick ist. Aber prinzipiell hast du natürlich.
Das wurde auch schon erwähnt, aber ich sehe das trotzdem als ein Hack eigentlich an, weil dafür ist ja nicht gedacht, dass man solche Protokolle. Dann müsste es ja eigentlich für jede Applikation wieder so ein Protokoll haben, ne?
Genau.
Also OAuth Doppelpunkt ging ja dann nicht.
Nee, das stimmt.
Oder wer zuerst kommt, mal zuerst, weiß ich nicht.
Oder so.
Aber generell ging schon auch die Diskussion weiter, was denn zum Beispiel ist, wenn man mehrere Services ansprechen will. Wenn ich zum Beispiel jetzt nicht nur Twitter mache, sondern ich mache Friendfeed und keine Ahnung, Pounce ist jetzt tot, aber gibt ja noch verschiedene anderes, wo ich mich einloggen könnte mit OAuth. Und wenn ich natürlich dann erstmal irgendwie zu diversen Webseiten geleitet werde, ist es natürlich auch nicht so praktisch. Mhm. Und zu diesem Problem sind wir auch so ein bisschen in dieser MMOX-Gruppe da gekommen, weil da geht es ja auch vielleicht viel um Service Discovery. Das heißt, ich frage irgendwo an, ist natürlich nicht auf virtuelle Welten beschränkt, das ist auch im Web, wird es ja irgendwann so sein, dass ich viele Services irgendwo habe. Und wenn ich da natürlich irgendwo was anfrage, und es kommen irgendwie 10 Services zurück, und dann will ich die alle autorisiert haben, dann ist es halt doch auch selbst im Web eigentlich unpraktisch, wenn ich den erstmal zu 10 anderen Webseiten leite und hoffe, dass er irgendwann wiederkommt. Deswegen muss man mal sehen, ob da sich noch irgendwas entwickelt, was das Ganze dann vereinfacht. Also User Experience wird auch da, glaube ich, ein bisschen problematisch sein. Kurz auch noch erwähnen wollte ich, dass es auch noch einen neuen ein Discovery Draft gibt, wie man Discovery macht. Und zwar, ich glaube, das hatten wir nie so richtig bislang erwähnt, ne?
Ja.
Service Discovery. Auf jeden Fall, worum es grob geht, ist halt, man hat irgendwo eine Ressource im Netz, das heißt, man hat irgendeine URL, da ist irgendwas gespeichert im Bild oder ähnliches und will dann darüber Metainformationen holen. Ähnliches Problem hat man bei OpenID. Wenn ich da zum Beispiel mrtopf.de angebe als meine OpenID, dann muss ich da rausfinden, wo denn jetzt mein OpenID-Server eigentlich ist. Und auch da muss ich im Prinzip da erstmal nachschauen, um an so eine Liste zu kommen. Und da gibt es jetzt ein neues Verfahren, was auch Aaron Hammer-Lahav wieder entwickelt hat, zusammen mit Mark Nottingham, glaube ich. Und der schlägt halt vor, den Link-Header zu nutzen. Den kann man einmal als HTTP-Header benutzen oder halt als Meta-Tag. Und eine dritte Alternative wäre, wo man gar nicht, sagen wir mal, noch auf die eigentliche Ressource zugreifen müsste, wäre das sogenannte Site-Meta-Proposal, wo man an einer bestimmten Stelle auf der Site, die feststeht, im Prinzip alle Daten gespeichert hat.
Ja, aber es ist halt alles recht neu.
Das kam jetzt im Januar irgendwann raus, implementiert das, glaube ich, noch nichts und alle warten, glaube ich, jetzt auch gespannt auf die neue XRD-Spezifikation. Die im Prinzip XRDS und XRDS Simple dann ablösen soll. Und das ist halt das, was zum Beispiel auch bei OpenID eben benutzt wird, um diese ganzen Services rauszufinden.
Ja.
Oder in dem OAuth Discovery Proposal. Ja, aber dazu machen wir, glaube ich, nochmal eine extra Folge, wo wir das alles ein bisschen genauer erklären.
Ich denke auch. Aber ich habe auch noch zwei Sachen, und zwar zwei neue OpenID-Standards, die diskutiert werden. Also nicht Standards, sondern es wird diskutiert, ob eine Working Group dazu erstellt werden soll. Und das ist zum einen eben dieser Draft OpenID und OAuth zu verbinden. Das, was Google und Plaxo gerade ausprobiert.
Genau, gab es einen Poll zu, ne?
Ja, und das zweite weiß ich nicht so ganz. Da ging es irgendwie um Austausch von, dass man irgendwelche Berechtigungen...
Da ging es darum, um irgendwelche Contracts, also Verträge irgendwie auszutauschen sowas, also wie immer das jetzt aussehen mag.
Das habe ich nicht so ganz verstanden, finde ich nicht so spannend, aber eben dieser Teil mit OpenID und OAuth wäre spannend, wenn das wirklich feste Spezifikation werden würde.
Ja, auf jeden Fall. Das andere muss man angucken. Das wäre vielleicht, sagen wir, auch interessant, wenn man, wenn es darum geht, sagen wir mal, jetzt wirklich Rechte an irgendwelchen Daten auszutauschen. Da weiß ich auch nicht, ob das unbedingt an OpenID unbedingt immer gebunden werden muss. Es gab halt auch in der MMOX Working Group so ein paar Vorschläge. John Hurleyman, der arbeitet da dran gerade, der halt relativ viel in dem Bereich auch schon gemacht hat für virtuelle Welten. Der arbeitet gerade in einem Proposal, wo er auch so ein bisschen darstellen will, wie man OpenID und OpenID Attribute Exchange und OpenID Token Exchange alles zusammenbasteln kann, um so eine Identität zu bekommen, die man wirklich von Zeit zu Zeit mitnehmen kann.
Mhm.
Ich halte es halt nur nicht so für so praktisch, dass man das alles an OpenID packt, weil...
Ja, eben. Also es wäre halt schön, da wieder einen eigenen Part drauf zu machen, der vielleicht irgendwie mit OpenID kompatibel ist, aber auch eigenständig funktioniert.
Genau, also das Problem ist ja, wenn der OpenID-Provider Attribute Exchange oder Token Exchange nicht unterstützt, dann ist man erstmal schon mal aufgeschmissen.
Genau.
Von daher würde ich wirklich nur den Authentifizierungsschritt eigentlich fast OpenID überlassen. Ja, aber kommen wir mal zum Thema.
Genau.
Und zwar Facebook. Hast du es denn noch mitbekommen? Du warst, glaube ich, umgezogen in der Zeit oder sowas.
Nee, das kommt erst noch.
Ach, das kommt erst
aber, noch. Ja, also. Mitbekommen schon so ein bisschen, aber so diese Detailproblematik nicht wirklich. Also wäre schön, wenn du da nochmal kurz einführen könntest.
Ja, ich glaube, das Problem ist auch, dass viele Leute so ein bisschen grob vereinfacht sich nur angeschaut haben oder auch drüber geblockt haben.
Ja.
Und zwar, was im Prinzip passiert ist, wir haben das im Wiki auch nochmal kurz aufgelistet, also 4. Februar hat Facebook seine Terms of Service, also die AGB, geändert. Und das ist erstmal keinem aufgefallen, weil nämlich Facebook irgendwo auch stehen hat, dass sie niemanden darauf hinweisen müssen, wenn sie ihre AGBs ändern. Was ich schon mal in sich sehr interessant finde. Und glaube ich auch nach deutschem Recht gar nicht geht. Dann ist es anscheinend dem Consumerist, consumerist.com, irgendwann aufgefallen, und zwar am 15.02. Das ist so eine Art Consumer Protection, Verbraucherschutzblock irgendwie. Wie gesagt, denen ist das aufgefallen. Und was sie halt gemacht haben, also Facebook ist im Prinzip eine Klausel gestrichen. Und was aber immer schon drin war, war halt eine Klausel, wo man im Prinzip sagt, dass man eine Nutzungslizenz bekommt, also dass Facebook eine Nutzungslizenz an allen Daten, die wir da hochladen, bekommt, die man nicht zurückziehen kann, die auch nicht exklusiv ist, was klar ist, weil ich darf ja immer noch mit meinen Daten das machen, was ich will, aber halt hier transferable, fully paid, worldwide license, with a right to sublicense, to A, use, copy, publish, stream, store, retain, publicly perform or display, transmit, scan und so weiter. Also im Prinzip können sie alles mit den Daten machen, was sie wollen. Was halt drin war, war auch, dass man, wenn man die Daten wieder löscht von Facebook, dass dann diese Lizenz erlöscht. Und genau das hat man rausgenommen. Das heißt, wenn ich irgendwas auf Facebook hochgeladen habe, dann gehört das im Prinzip für immer, also was heißt gehört, gehört zwar noch mir, aber Facebook hat eben das Recht, es sozusagen unbegrenzt zu nutzen. Und das kam nicht so gut an, wie man sich vorstellen kann.
Naja, aber ist es nicht prinzipiell gang und gäbe? Also ich habe auch mal gelesen, dass der MSN-Messenger, egal was man über den verschickt, hat Microsoft irgendwelche Berechtigungen da dran?
Das ist was anderes, dass es gang und gäbe ist, aber... es ist halt zumindest jetzt eine Sache gewesen, wo Leute zumindest mal ein bisschen aufgeschreckt sind. Vielleicht hat man das vorher nicht so. Ich meine, wenn ich jetzt über MSN was verschicke, wird es im Normalfall vielleicht irgendwie Text sein. Da ist es mir erstmal egal. Obwohl ich halt, sagen wir mal, auch solche Messenger eigentlich schon eher etwas problematisch finde. Vor allem, wenn sie halt so zentralistisch sind, dass alles irgendwie mitgelesen werden kann. Aber wie gesagt, zumindest ist es jetzt passiert, dass mal so ein kleiner Aufschrei da auch durchaus auch die Massenmedien hergegangen ist. Und es immerhin dazu geführt hat, dass Herr Zuckerberg dann irgendwann mal reagieren musste und das dann auch gemacht hat. Das war halt einen Tag später, hat er dann im Blog geschrieben. Unter anderem halt, our philosophy is that people own the information and control who they share it with. Also unsere Philosophie ist, dass die Leute ihre Informationen besitzen und kontrollieren können, mit wem sie es teilen. Und das Problem, was er hier aufwirft, ist, dass eben hier, without this license, we couldn't help people share that information. Das heißt also, wenn sie nicht das Recht haben, diese Daten irgendwie weiter zu verbreiten, dann können sie das natürlich auch nicht. Sagen wir mal, wenn ich dann eine Mail schicke auf Facebook oder eine Message, können sie dir das nicht unbedingt geben, weil sie ja nicht das Nutzungsrecht dran haben. Oder Fotos und so weiter. Ob das jetzt so ist, müsste man nochmal vielleicht einen Anwalt fragen. Da sollten wir uns nochmal umhören, ob da noch ein Anwalt auch Interesse hat, hier nochmal mitzumachen, weil ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, wo man durchaus mal, sagen wir mal, anwaltliche Hilfe gebrauchen könnte, denke ich. Genau. Also wenn jemand Anwälte kennt, die mal in Podcast wollen und auch so berühmt werden wollen wie wir, dann dann mitmelden. Ja, es gab noch mehr Klarstellungen, und zwar hier an The Standard wurde auch noch irgendwas geschickt. Hier noch so ein Quote: We are not claiming and have never claimed ownership of material that users upload. Das stimmt ja auch, wie gesagt, es gehört nicht Facebook, sondern sie haben halt nur ein unbegrenztes Nutzungsrecht. Was anderes ist, aber sagen wir mal, auch viele illegale File-Sharer-Downloader hier vielleicht für sich in Anspruch nehmen wollen. So im Prinzip. Sie besitzen es vielleicht auch nicht, aber sie mögen es wohl nicht weiter verteilen.
Das sind wahrscheinlich auch die am lautesten schreien.
Weiß ich nicht. Also das Wie gesagt, ich glaube, vielen ist das auch nicht so bewusst, was damit alles gemacht werden könnte. Wie gesagt, klar, sagen wir mal, wenn das auf der Site bleibt und wenn es jetzt wirklich nur dafür gedacht ist, dass ich jetzt dir meine Fotos zeigen kann, okay. Aber das ist, diese Lizenz schließt halt nicht aus, dass noch irgendwas anderes damit passieren könnte. So wie ich sie verstehe. Ich weiß es halt nicht genau. Aber wie gesagt, ist es auch klar, dass Facebook nicht der einzig böse Laden hier ist, sondern dass im Prinzip jeder das macht.
Ja, ich denke auch. Also
wenn man, ja. Wenn man YouTube oder so mal schaut, dann sieht es auch nicht besser aus.
Genau, war das nicht auch kurz danach, dass sich jemand die YouTube-Dinge durchgelesen hat und gemerkt hat, dass es da eigentlich genauso ist mit den Videos?
Ja, es hat jemand, also ich hatte einen Blogpost, wo zumindest jemand so ein paar Sachen zitiert hat, aber zu dem Schluss kam, dass YouTube viel besser wäre. Weil YouTube okay. als ersten Satz schreibt, you own your data.
Also,
aber dann trotzdem kommt natürlich derselbe Sermon dann, dass sie eine irrevocable, bla bla bla, transferable und so weiter License an YouTube abtreten, an all diesen Materialien.
Okay, das heißt, wenn ich selber eine AGB schreibe oder Terms of Services, schreibe ich als ersten Satz you genau. own your data.
Genau, also das ist
das schon mal.
So wie gesagt, alles unter dem hier alles hier unter dem Disclaimer, dass wir keine Anwälte sind, ne? Und
bitte nicht auf uns berufen.
Genau, also nicht vor Gericht gehen und sagen, am Open Web Podcast habe ich immer gehört, dass ja, wie gesagt, also es gab verschiedene dieser Klarstellungen von Facebook. Es gab auch noch einen Blog-Eintrag hier von unserem Data Portability-Projekt dazu, was wir auch alles verlinkt haben. Und dann im Übrigen am 18.02. Hat sich dann Herr Zuckerberg dann nochmal gemeldet und hat gesagt, okay, wir haben es gehört, wir nehmen das jetzt erstmal zurück.
Hat er ist komplett wieder draußen?
Erstmal. Jetzt wollen sie sich überlegen, wie sie das besser formulieren und wollen das natürlich toll mit der Community zusammen machen. Keine Ahnung was, müssen wir mal sehen. Er hat aber natürlich auch so ein paar Probleme damit aufgedeckt. Nämlich, was passiert, wenn ich eben dir eine Mail schicke? Was passiert, wenn ich dann den Server verlasse und meinen Account lösche? Und so weiter. Was passiert denn mit diesen Daten? Müssen die dann auch gelöscht werden? Das wird so wahrscheinlich komisch, wenn plötzlich Mails irgendwie verschwinden werden. Und was mit Fotos? Also sprich, was gilt für was? Das ist das Problem hier, glaube ich, eher. Und das ist, glaube ich, in der Tat ein Problem. Aber das Problem, was ich auch bei Facebook so ein bisschen sehe, ist, dass sie immer diese Probleme aufwerfen. Ja, wir können ja gar nicht anders und hier sind ja all diese tollen Probleme. Was sie aber nicht machen, ist irgendwie versuchen, diese Probleme erstmal zu lösen. Weil dasselbe hatten wir ja irgendwie vor einem Jahr, als hier Robert Scobles Account eben gesperrt worden ist. Weil er ja alle E-Mail-Adressen da irgendwie per Plaxo rausgezogen hat und sie das dann automatisiert irgendwie bemerkt haben, dass das nicht unbedingt menschlicher Zugriff ist, der da passiert, und haben ihn dann erstmal gesperrt. Und da kam halt auch eben so von Dave Morin damals, glaube ich, so eine Liste von Fragen, was passiert denn wenn und so weiter, ne? Wem gehören jetzt denn die E-Mail-Adressen und so ein Kram? Und da gab es eben auch schon all diese Fragen, aber man hat halt in der Zeit und nicht unbedingt was dran getan, um dieses mal klarzustellen, was denn jetzt wem gehört.
Und im Zweifelsfall mir.
Denke ich auch. Schickt es mal alle dem Herrn Pfefferle.
Eure Daten gehören mir.
Ja, so ist ungefähr der Stand jetzt. Wie gesagt, es sieht, glaube ich, im ganzen Netz nicht unbedingt besser aus. Es gab auch noch ein paar Links hier zum Thema. Hier Brian Solis hat auch mal generell über das Problem gesprochen. Wie gesagt, auch, dass es im Prinzip nicht besser aussieht. Es gibt noch hier einen Artikel bei WebTech Law. Der ist auch auf Englisch allerdings. Aber es gibt auch noch einen deutschen Artikel bei, ich glaube, Recht 2.0 heißt das Blog.
Spiegel.
Bei Spiegel gab es das auch noch, den habe ich, glaube ich, den habe ich auch hier unten noch, den haben wir hier noch auch stehen, wo eine Übersicht ist der AGBs von deutschen Sites. Und wie gesagt, Recht 2.0 beleuchtet das eben auch nochmal aus dem Blickwinkel des deutschen Rechts, wie es halt eben da aussieht, ob das überhaupt zulässig ist und so weiter. Ja, also eine andere Sache, die noch passiert ist, was dann durchaus ja auch passieren kann und dachte, das passt hier vielleicht auch noch rein, ist nämlich, dass die irgendeine SPD-Gruppe bei StudiVZ gelöscht worden ist und nicht unbedingt einen Grund angegeben worden ist. Inzwischen ist sie wohl wieder da, man bedauert das, sei ein Versehen gewesen und keine Ahnung. Und man begrüßt natürlich auch politische Gruppen gerne bei StudiVZ. Ja, das Problem ist aber generell natürlich immer auch natürlich bei Löschungen. Sachen, kann ja auch immer passieren, dass der eigene Account gelöscht ist. Und ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt so ein Facebook ist kein Rechtsstaat, ne? Auch wenn sich gerne natürlich mit irgendwelchen Zahlen vergleichen, wie groß sie denn als Land jetzt wären oder so. Aber trotz allem hat man natürlich an sich keine Rechte, sobald man einmal da drauf ist an seinen Daten. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was sich auch irgendwie mal ändern muss irgendwann. Ja, wem gehören meine Daten, Herr Pfeffler?
Ja, habe ich ja vorhin gemeint, im Zweifelsfall mir.
Ja gut, und wenn der Zweifel nicht da ist?
Dann dir.
Also.
Naja, es ist halt immer schwierig, gerade wie bei der angesprochenen E-Mail-Geschichte. Ich meine, ich habe ja die E-Mails an sich alle eingepflegt. Also wenn ich ein Adressbuch habe, wie bei Plax oder sowas, dann pflege ich ja meine ganzen Daten da rein. Aber ich pflege natürlich zum Beispiel deine Daten da rein. Und da, das ist halt schon wieder fieses Grenzgebiet, weil eigentlich gehören mir ja die Daten, also ich habe sie ja irgendwie von dir bekommen und kann ja dann eigentlich damit machen, nicht was ich will, aber ich kann sie ja schon in meine Adressbücher einpflegen und auch mitnehmen. Mhm. Aber eigentlich gehören sie ja dir.
Ja gut, nun habe ich ja vielleicht meine E-Mail-Adresse dir gegeben oder weiß, wenn ich dann eine E-Mail schicke, dann kommt die wohl irgendwie automatisch mit. Da ist halt die Frage, wem gehören sie denn? Gehören sie dann uns beiden oder... Die Frage ist ja eigentlich eher, ich meine, gehören ist ja mal das falsche Wort vielleicht. Also was heißt gehören?
Ich kann verfügen. Sagen,
meine Gmail-Adresse darüber gehört vielleicht Google, weiß ich nicht.
Ja.
Aber genau, was darf ich damit machen? Das ist, glaube ich, mehr vielleicht die Frage.
Ja, und was halt noch viel komplexer wird, ist in diesem ganzen Portability-Bereich, der jetzt immer größer wird oder immer wichtiger wird, bis zu welchem Level darf ich sie denn weiternehmen? Weil alleine in Plaxo eintragen ist ja noch ganz in Ordnung, weil da sehe die Daten ja eigentlich erstmal nur ich. Mhm. Aber was passiert denn dann eben, wenn ich sage, ich möchte meine Kontakte aber mitnehmen, um mich bei Community XY anzumelden. Und dann werden alle meine Daten mit dahin genommen und dann nehme ich die Daten, um mich wieder irgendwo anders anzumelden. Mhm. Das heißt, ich schleife die Daten immer weiter mit und verteile sie immer weiter im Netz. Ja, da ist halt Problematik.
Frage ich mich, muss man das denn machen unbedingt oder könnte man sich nicht eine Lösung auch vorstellen, wo die Daten schon an einem Fleck bleiben und ich die vielleicht nur noch referenziere?
Natürlich, das kann man sich vorstellen, aber der Punkt ist, dass halt die bisherigen Möglichkeiten, Daten mitzunehmen, halt auf Redundanzen beruhen. Das heißt, ich nehme die Daten wirklich materiell mit, also ich nehme sie physisch mit und habe sie dann in der anderen Datenbank auch drin stehen. Und selbst wenn man sagt, man referenziert nur, ist ja auch immer das Problem, hält sich auch jeder dran. Ich meine, klar, in den Terms of Services bei MySpace steht drin, ich darf die Daten nur so und so lange halten. Aber wenn ich jetzt böse gewillt bin, wer bekommt es denn wirklich raus?
Sagen wir mal so, ich als MySpace könnte zu dir hingehen, dass ich... mich da anmelde einmal testweise und dann nach einer 24 Stunden mal gucke, ob die Daten noch da sind. So kriege ich es raus.
Ja, natürlich, aber
okay,
es ist...
Sagen, okay, wenn du es für einen Account machst, ist ja schon... Ich meine, generell macht man es ja für alle gleich, aber...
Naja, dann sagt man halt eben, ja, ich habe die Daten genommen, um irgendeinen Benutzer auf der Community zu erkennen und das ist jetzt der. Also es gibt, denke ich, da genug Grauzone, um das irgendwie zu umgehen.
Klar. Es gab auch noch einen Vorschlag auf der Data Portability Liste, wo halt auch diese Frage aufkam. Und da war halt der Vorschlag, dass man die Daten einmal holt von MySpace oder wo auch immer her oder von Facebook war da das Beispiel. Und dass man diese dann erstmal dem User anzeigt in einem Formular, wo er die noch mal bearbeiten könnte. Und dann schickt er die da ab. Und dann könnte es sein, auch hier ist wieder anwaltlicher Rat gefragt, dass das dann
ist
nicht
es
unbedingt
ja,
mehr als...
ist ja nicht mehr importiert, es ist ja dann selbst, es ist ja dann mit Hilfe ausgefüllt, aber selbst abgeschickt.
Ja, so ungefähr. Aber es ist eigentlich, ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, dass Facebook sagt, was ich mit meiner E-Mail-Adresse machen darf, finde ich schon ein bisschen
seltsam. Ja, eigentlich ist es mal eine, also, klar. Zumindest genau. Mit meiner müsste ich eigentlich machen dürfen, was ich will, ja.
Genau,
von das daher, mit dem Kontakt ist nochmal eine andere Sache.
Von daher relativiert sich auch hier wieder sein Ausspruch irgendwie hier, our philosophy is that people own their information and control who they share it with.
Ja.
Also damit kann ich ja nicht kontrollieren, mit wem ich das hier teile, zum Beispiel mit Google ja schon mal nicht. Das haben sie ja schon mal gesagt, mit Google wird nicht geteilt.
Ja, das ist zum Beispiel, ja, das ist zum Beispiel ein Punkt.
Ich will.
Ja. Also. Genau. Carsten hat jetzt gerade, also hast du noch?
Nee, ich wollte auch gerade Carsten ansprechen.
Naja, okay. Carsten hat nämlich gerade erwähnt im Ustream-Chat, dass ja XRDS Simple oder speziell Auto-Discovery Methoden dazu gedacht sind, eben solche Referenzierungen abzubilden. Sehe ich nicht ganz so, weil natürlich ist es möglich, so relativ schnell auf Referenzierungen zu kommen, aber es referenziert ja nur die Services, über die ich die Daten bekomme. Also in meinem XRDS-Simple-File steht jetzt drin, wo meine Kontakte stehen. Aber ich hole die Kontakte ja dann trotzdem physisch aus der einen Datenbank und tue sie in die andere Datenbank eintragen. Also es ist ja dann doch wieder eine Kopie und sie liegt ja dann wieder doppelt vor. Und von der zweiten Datenbank kann ich sie ja dann auch mit entsprechenden Mitteln wieder weiternehmen und wieder weiternehmen und wieder weiternehmen. Und das ist die Schwierigkeit.
Okay, weil es um wenigstens anderes gibt. Aber ich könnte ja auch hingehen, sagen wir, im Moment hat man ja auch das Problem, dass man erstmal nicht eindeutig identifiziert ist auf all diesen Netzwerken. Das heißt, überall bin ich eigentlich irgendwer anders, ein anderer Datensatz sozusagen, ne?
Ja.
Ne, also, dass jetzt irgendwie Mr. Topf auf MySpace, derselbe Mr. Topf, den es gar nicht gibt auf Facebook im Übrigen, sondern da heißt Tao Takashi. Das heißt, also das zusammenzufriemeln ist schon mal nicht so einfach. Wenn ich aber natürlich jedes Mal, eine URL angegeben habe, die jetzt nicht Facebook oder irgendwas ist, sondern irgendwas Zentraleres, sage, das bin ich, dann kann ich natürlich sagen, okay, die finde ich wieder. So kann ich auch einfacher Freunde finden. Wenn ich weiß, irgendwie, ich habe, sagen wir mal, eine Liste von diesen URLs, die alle irgendwie eine Person ausmachen und eine Person referenzieren, könnten auch OpenIDs sein, dann kann ich damit natürlich zum neuen Netzwerk hingehen und gucken, wer ist denn von denen auch da. Und da muss ich gar nicht auch wieder finden, sondern das ist dann ja eigentlich eindeutig, dass das die Leute sind.
Ja, aber der Punkt ist ja, also eigentlich will ja dann jeder Service genauso eine Stelle werden, könnte ich mir vorstellen, weil das ist
können ja... Sie ja. Können sie ja.
Ja, aber dann hast du auch schon wieder eine Vielfalt und...
Wir wollen ja
Vielfalt. Also das ist halt die generelle Krux von diesem Dezentralen. Je dezentraler es werden soll, desto zentraler wird es, weil du irgendeinen Service brauchst du immer, der zentral eben diese ganze Dezentralität managt. Es ist ja genauso...
Aber ich meine, es können ja verschiedene URLs sein. Es kann ja schon, die eine kann facebook.com/mrtopf sein, die andere kann myspace.com/pfefferle sein. Und ich muss ja nur diese Liste haben. Die müssen ja dann nicht wieder, sagen wir mal, umbenannt werden, wenn ich irgendwie, ich kann ja trotzdem myspace.com/mrtopf sein auf Facebook.
Ja, aber letztendlich hilft es dir ja noch immer nicht beim Austausch deiner Daten oder beim in Echtzeit Referenzieren deiner Daten.
Zum Finden meiner Freunde hilft mir das.
Ja, natürlich, aber du hast immer noch nicht, nehmen wir jetzt das Problematische, die E-Mail-Adresse. Ja? Es will niemand, dass seine E-Mail-Adresse irgendwie gesichtet wird. Ja. Das heißt, wie bekommst du jetzt die E-Mail-Adresse hin und her?
Du meinst so, dass sie nicht weitergegeben wird?
Genau, so, dass sie kein Dritter sieht.
Ja gut, irgendein Dritter müsste sie ja wahrscheinlich schon sehen, weil irgendein Service müsste die ja holen. Also.
Ja, aber dann hast du eben schon wieder die Kopie.
Ja, sagen wir mal, ja okay, natürlich kriege ich immer irgendwie eine Kopie, wenn ich die E-Mail-Adresse jetzt hole, das ist klar. Aber ob ich die Kopie dann noch speichern muss, weiß ich halt eben nicht. Oder dass ich sagen kann, ich habe nur sozusagen ein Abo an diesen Service, muss das... so wie MySpace das im Prinzip macht und Facebook, muss es dann regelmäßig halt wieder ziehen, was ich halt fände ich halt okay, nur will ich halt nicht, dass eben MySpace das sagt oder Facebook, wann ich das denn zu tun habe, sondern ich selbst das machen kann.
Ja, okay.
Weil ich kann ja sagen, ich habe mein Profil, das sind meine Profildaten, ich könnte auch noch dran tun, diese und diese Felder dürfen nur die Leute sehen, indem ich halt diese URLs, die diese Leute ausmachen, dann dran hänge. Und dann könnte ich noch dranhängen und diese Information wird wahrscheinlich, es reicht, wenn die wöchentlich abgedatet wird, weil mein Profil, das ändere ich jetzt nicht täglich.
Ja, aber da, also dann hast du halt wieder das Problem, du musst dann eben noch irgendeine Policy mitgeben, die eben sagt, bis zu welcher Ebene das weitergegeben wird. Weil nur weil du sagst, das ist jetzt mein Adressmanager, muss das ja Community XY nicht respektieren, weil wenn
das ist eine
wenn
andere Sache.
Ja, aber das ist ja eben die Schwierigkeit, weil ich mittlerweile, also ich kann ja heute schon sagen, mein Blog ist mein Adressverwalter und tue über OpenID meine Adressdaten weitergeben. Jetzt, wenn sie aber irgendwo anders mal drin sind, kann der Service die ja auch wieder weitergeben. Also das Problematische ist, denke ich, gar nicht so sehr diese, das ist mein Adressprovider, sondern eben der Punkt, meine Adresse darf aber nur einmal, also nur einmal importiert werden. Das heißt, genau von meinem Adressprovider in die Community und von da aus nicht weiter.
Es muss halt, sagen wir mal, einen zentralen Link zurückgeben zu deinem Hauptrepository sozusagen. Und wenn ich auch selbst die E-Mail-Adresse dann weitergebe, müsste auch dieser Link weitergegeben werden. Aber eigentlich sollte es dann schon so laufen, dass ich nicht die Adresse einfach weitergebe, sondern dem nur sage, hier ist das Repository, frag selber an.
Ja, okay, aber dann hast du schon wieder eben diesen zentralen Service und dann kommt eben schon wieder eine andere Community, die sagt, aber ich möchte doch der zentrale Service sein. Ich möchte doch, dass über mich Daten weitergegeben werden. Klar, dann hast du schon
wieder dieses... Aber ja, genau. Das muss ich ja eben ändern. Weil das ist ja, ich meine, wir wollen ja davon weg, dass man sich überall neu anmelden muss. Am liebsten würde ich einfach irgendwo hingehen, ich gebe, sagen wir mal, meine OpenID an und das war's. Da muss ich vielleicht noch drei Häkchen machen, dass irgendwie dieser Service jetzt irgendwie X, Y und Z irgendwie sehen darf, also meine Freunde und mein Profil und vielleicht meine Bilder, aber dann muss ich ja nichts weiter alles neu ausfüllen.
Naja, aber wenn... Jetzt muss ich mir ein schönes Beispiel zusammenbasteln, warte.
Ist mir schon klar, dass das im Moment eher illusionär ist, dass es passiert, aber...
Weil gerade Freundesnetze sind ja das, womit die und fällt, also mit Freunde hinzufügen, mit untereinander schreiben und sowas.
Ja, das
und
im alles Idealfall, machen.
Ja, und im Idealfall will halt auch jeder der zentrale Anlaufpunkt des Freundesnetzes sein. Das heißt,
das hängt davon ab, ob man seinen Sinn und Zweck einfach darin sieht, ein Freundesnetz zu sein oder vielleicht noch irgendwelche Services on top anbietet. Ich glaube, im Moment ist es schon so, dass natürlich viele einfach so das Netzwerk sind oder sein wollen. Also Xing ist ja klassisches Beispiel, die machen eigentlich nicht viel mehr. Ne? LinkedIn, gut, da gibt es vielleicht noch ein bisschen Fragen, Antworten und so. Facebook hat natürlich auch so angefangen und die sind natürlich alle dann irgendwie gewachsen, haben dann irgendwelche Features dazu getan.
Also ich muss halt sagen, dass es leider ein generelles Problem ist. Also es gibt ganz wenig Special Interest Geschichten, die sich auf ein Spezialgebiet oder auf ein Feature konzentrieren und das ausbauen. Weil halt eben Leute, wenn sie sich irgendwo anmelden, diese eierlegende Wollmilchsäue wollen. Also es kommt dann
ja,
halt
aber immer... Das liegt ja darin, dass man eben sich, dass es eben so schwer ist, sich irgendwo anzumelden. Weil irgendwann hast du ja keine Lust mehr. Dann gehst du halt zu dem, der alles schon drin hat. Wenn ich mich aber nicht mehr anmelden müsste, so richtig. Wenn ich einfacher meine Bilder bei Flickr mit irgendwem geben kann, der jetzt gar keinen Flickr-Account hat, ohne dass der wieder irgendwie sich erst bei Yahoo und keine Ahnung was anmelden muss, dann wäre das ja nicht mehr so das Problem. Wenn ich einfach hingehen kann und einen Kommentar schreiben könnte, indem ich einfach meine OpenID mit angebe.
Ja, aber dann bist du halt wieder in so einem Henne-Ei-Problem. Also du hast jetzt eigentlich eine ganze Menge Communities, die das nicht bräuchten. Die musst du eben umerziehen, dass sie praktisch ihren Fokus wieder auf einzelne Bereiche legen. Und du hast auf der anderen Seite diejenigen, die sich in erster Linie darum kümmern, so Identity Management zu betreiben. Und ich habe halt schon wieder die Befürchtung, dass jeder versucht, dann Identity Management zu betreiben und keinen Arsch mehr irgendwelche coolen Services
baut. Ich meine, das Problem ist ja trotzdem auch, dass es sich dadurch eben solche Monopolisten da rauskristallisieren, wie eben Facebook.
Ja.
Und dann hast du natürlich trotzdem wieder ein eigenes Problem eben mit Monopolen.
Ja, aber das wirst du mit dem anderen leider auch haben. Oh Mann, ich bin schon wieder Kritiker des Open Webs. Ich nehme hier nur die Rolle ein, damit der Topf jemanden zu diskutieren hat.
Ja, ich sehe das.
Nein,
schon, ja.
Du hast diese monopolistische Sache ja noch viel mehr, wenn du wirklich jemanden hast, der sich nur mit Management von Identitäten du beschäftigt.
Muss ja nicht nur sein, das können ja Facebook meistens all die bleiben und auch irgendwie, es kann auch mein Blog sein, der sich bei mir darum bemüht. Ist ja okay. Wie bei OpenID die Idee.
Ja,
jeder
ja.
kann das sein, das muss man nicht machen. Man kann das machen. Im Moment ist es dummerweise so, dass die meisten das, sagen wir mal, nur das machen, aber nicht den anderen Weg, dass sie also OpenIDs von anderen annehmen. Aber generell kann ich ja meine OpenID irgendwo anlegen, bei irgendeinem Provider, und es funktioniert immer.
Ja, also prinzipiell finde ich die Idee super, zu sagen, das ist mein Profilmanager und mein Freundesnetzmanager. Hol dir da deine Daten, und wenn du die Daten weitergeben willst, dann gibst du die Daten nicht weiter, sondern gibst einfach eben diese Auto-Discovery-Geschichte, der Link, wo meine Daten zu holen sind, gibst du weiter, und derjenige, der die Daten will, soll doch bitte auch bei mir nachfragen. Das wäre natürlich die ideale Lösung, wenn es so funktionieren würde, weil dann hätte ich die Möglichkeit, jeder Community aktiv zu sagen, ja, der bekommt meine Daten. Das heißt, ich hätte auch wieder viel mehr Rechte an meinen eigenen Daten und könnte, also die Transparenz wäre größer, weil ich ja immer genau sehe, wer jetzt wieder meine Daten anfordert.
Ich könnte auch einfach wechseln zu einem anderen Provider, wenn dem nicht.
Genau, das könnte ich zusätzlich auch machen. Ja, und man hätte eben dieses Weiterreichen-Problem nicht.
Ja, ich glaube.
Und man hätte auch die Synchronisierungsprobleme nicht, weil wenn du mal über drei Ecken Daten weitergegeben hast, bis die an der dritten Ecke wieder angekommen sind,
die kommen ja dann nicht mehr.
Kannst du so auch,
wenn ich die bei X ändere, das war ja genau einer der Punkte, die Dave Morin damals angesprochen hat. Was passiert denn, wenn ich meine E-Mail jetzt an Service X ändere? Wie sollen denn die anderen das alle mitkriegen?
Ja, aber natürlich, wenn jeder so einen Sync-Mechanismus bieten würde, aber trotzdem ist es eine Geschichte, da habe ich schneller per Hand gemacht. Also wenn natürlich jeder direkt auf meinen Adressmanager zugreift, dann geht das relativ schnell. Aber wenn zuerst Community A drauf zugreift und dann Community B irgendwann mal bei A nachguckt und C bei B und so weiter,
dann wieder bei B und dann ist wieder falsch.
Und dann habe ich am Schluss in meinem Adressmanager die falsche Adresse.
Genau. Ja, jemand
prinzipiell eine coole Idee, aber...
Ja, der Küppers könnte eigentlich noch viel dazu sagen, aber er ist ja nicht bei uns im Moment. Der hat ja schon mal einen Barcamp-Vortrag in Köln drüber gehalten.
Ja?
Ja.
Was war das Thema genau?
Ja, auch so Subscription und so weiter, um die Data-Silos wegzukriegen. Ja, das hat er vor einiger Zeit, glaube ich, schon gemacht. Hat sich noch nicht so viel getan, aber wir arbeiten dran. Und ich meine, da spielt ja auch eben diese Service Discovery wieder rein. Das heißt, wenn ich eben, sagen wir mal, ich gebe meine URL an, wer ich bin, kann, wie gesagt, meine Open-ID sein, dann kann ich danach gucken, wo ist hier die Liste aller Services, die ich besitze. Services sind dann eben meine Fotos, mein Profil, meine Freundesliste, meine Videos und so weiter. Dann kann ich da aussuchen, worauf denn dieser neue Service Zugriff haben soll. Und dann gebe ich das nur noch frei, dass der auch Zugriff hat. Und dann ob schreibend oder lesend, das kann man sich dann ja noch aussuchen. Und ja, das war es dann im Prinzip. Und wenn jetzt mal irgendwo ein neuer Service dazukommt, dann müsste man irgendwie noch einen Mechanismus finden, wo der sozusagen diesen Service-Katalog wieder aktualisieren kann und sich selbst da eintragen kann.
Ja, also ja genau, praktisch schon wieder der Service-Katalog hat eine API, wo man umgekehrt auch wieder automatisch neue Services eintragen kann. Genau,
vielleicht auch möglich so, dass nicht jeder es kann, das wäre wahrscheinlich praktisch.
Na, kannst du ja auch mit OAuth machen, kannst du ja sagen, Flickr in den Service-Katalog eintragen, da Flickr da rein, und dann schreiben die sich selbst rein. Ja.
Ja, braucht die Welt das denn? Das kriege
ich,
ja,
natürlich,
immer zu hören. Das kriege ich immer zu hören. Wer braucht denn das?
Ja, aber das ist generell so eine Geschichte. Also selbst auf Barcamps ist es noch nicht mal ein Thema. Das heißt, selbst unter Webleuten, also selbst wenn man mit Webentwicklern spricht, was man gerade so macht oder gerade für Gedanken hat, wird man eher schräg angeguckt. Und es stellt sich die Frage, braucht man das denn? Ja.
Ja, du hast ja noch kein Second Life gemacht, dann muss man mal gucken, wie man da angeguckt wird.
Ich bin derjenige, der die Leute so anguckt.
Das dachte ich mir. Im Übrigen ist es da eben auch, wie gesagt, auch eigentlich fast noch wichtiger. Also man sieht jetzt so ein bisschen, wie, sagen wir mal, die ganzen Diskussionen, die man irgendwie vor, was ich, einem Jahr oder so in Second Life geführt hat, die werden jetzt auch im Web geführt. Zum Beispiel auch, was meine Rechte an Sachen angeht, was meine Rechte an meinen Freundeslisten angeht. Zum Beispiel, was passiert eigentlich mit meinem Netzwerk, wenn ich mal sterbe? Kann ich das vererben? Oder ist das eine schlechte Idee? Oder?
Ja, okay, aber bei Second Life ist es, also...
Nee, das war jetzt eine Frage, die letztens im Web-Kontext aufkam.
Ah, okay.
Das kam allerdings, wie gesagt, vor einem Jahr auch in Second Life auf. Was passiert mit meinem Avatar? Darf dann irgendwie mein Enkel den weiter benutzen, oder?
Ja, okay, aber in Second Life hast du halt, du hast dein Avatar, du hast dem Kleidung gegeben und sowas, das ist alles ein bisschen greifbarer, wie... Einfach nur Informationen.
Deswegen kam es da vielleicht eher auf. Aber wie gesagt, im Web kam es jetzt auch auf. Wem gehören meine Flickr-Bilder? Oder wie gesagt, mein ganzes Twitter-Netzwerk. Das kann ja viel wert sein eventuell. Weiß ich nicht. Wie hier.
Basic Thinking-Blog
und so weiter. Ich meine, ist jetzt auch, wie wir gesehen haben, zumindest 50.000 wert.
Ja, wir verkaufen unseren ja nur nicht. Wenn wir unsere mal schätzen lassen würden. Aber...
Gibt es bestimmt... Gutachter, die das sehr professionell machen können. Selbsternannte Gutachter. Ja, sonst bieten wir so einen Service an. Aber eine andere Sache nochmal, das löst ja alles das Problem noch nicht, wie das aussieht, wie mit einer Mail, die ich schicke. Also wann habe ich denn? Wann habe ich denn sozusagen mein Recht verloren daran, die wieder löschen zu dürfen? Sowas müssen wir natürlich auch noch geregelt kriegen.
Du meinst, wenn jemand...
Wenn ich mir sage, irgendwie, ach, die Mail, die ich dir gerade geschickt habe oder vor einem Jahr, die war doch nicht so toll, da habe ich was Peinliches gesagt, die lösche ich mal wieder.
Achso, dass sie dann auch aus meinem aus meiner Inbox dann draußen ist?
Ja.
Weil so macht es ja, glaube ich, Twitter, oder? Wenn ich dir auf Twitter eine Direct Message schicke und ich sie dann lösche, ist sie bei dir, glaube ich, auch weg.
Ach, deswegen ist eine weniger geworden. Ich habe mich schon gewundert. Ja. Wer ist denn weg? Wer hat das denn hier wieder? Das muss ich mal abgleichen, wer hier seine Sache wieder löscht. Kann ich hier löschen? Ich habe ja gar kein Löschding. An den Send muss ich ja sagen, ne? Doch, löschen kann ich so, ja. Ja, dann. Gut, es ist halt eben, ich glaube, vieles hängt auch mit der Erwartungshaltung natürlich zusammen. Also meiner Mail würde ich jetzt nicht erwarten, dass, wenn du sagst, die ist jetzt doof, dass sie verschwindet.
Ja, eigentlich habe ich sie dir ja geschickt.
Genau, und damit, wie gesagt, da muss man ja immer sehen, wie man die Lizenz sozusagen dann definiert. Oder ich meine, es gibt natürlich so Grauzonen auch mit Kommentaren oder Ähnlichem vielleicht, wo es vielleicht nicht so klar ist.
Ja.
Oder wenn ich dir ein Bild mit einer Message auf Facebook geschickt habe. Also eine Message mit einem Bild, so. Was ist dann mit dem Bild, wenn ich das Bild lösche? Habe ich dir eine Kopie geschickt oder war es nur eine Referenz?
Ja, ich glaube, das ist halt auch wieder das. Ich glaube, Twitter, also Pauline sagt auch gerade, dass das bei Twitter wirklich so ist. Das Problem, also ich glaube, Twitter kann sich dann halt immer darauf berufen, dass das ja mehr oder weniger ja ein ganz normaler Post ist, der ja in dieser Timeline erscheint, den halt nur du lesen darfst. Aber wenn ich den aus meiner Timeline rausschmeiß...
Er hat aber eine extra Timeline.
Naja, aber da gibt es sicherlich irgendwelche coolen Sachen, wie man sich da rausreden kann.
Ja, gut, aber es ist halt die Frage irgendwie, wie man das normalerweise als normaler User empfindet, was es denn ist. Also wie das normale Verhalten sein sollte.
Da kommen wir schon... Ich war ja immer...
Das ist halt so einfach zu mappen, glaube ich.
Ja.
Weil es ja alles neu ist irgendwie.
Ich war immer der Überzeugung, dass die Philosophie tot sei, aber was wir da machen, ist ja höchste Philosophie.
Ja,
Wem
klar.
Wem gehört meine E-Mail? Später werden wir mal in den Geschichtsbüchern auftauchen.
Ich denke auch. Ich glaube, wir müssen zum Ende.
Ja, das auf ist jeden Fall, nicht, ich denke, also bin ich, sondern da wird Mr. Topf zitiert. Wem gehört meine E-Mail?
Das warst du.
Nee, finde ich gut.
Naja, denke ich auch. Ja, es gab übrigens ja auch einen Fall, irgendwie, wem gehören die Daten, nachdem ich sterbe, bei Facebook. Und zwar ist da jemand mal gestorben, soll ja vorkommen. Und Facebook hat aber das Profil nicht gelöscht. Auch als die Schwester mal gesagt hat, hier, Journalist Bill Bemister ist gestorben, könnt ihr das mal löschen. Mhm. Und ja, dann hat man ihr geantwortet, dass
er doch selber Bescheid sagen soll.
Dass das nicht so sei. Oder das hier. Facebook thinks it knows better than the sister of the deceased journalist Bill Bemister about what to do with his Facebook page. Stephanie Bemister sent them a copy of his death certificate and asked it get taken down for privacy and respect purposes. Unlike every other single social network she dealt with, Facebook said no. They have a better idea. Und ich habe es jetzt hier nicht genau gelesen, aber wie gesagt, es ist ja auch, auch wenn man den Service verlässt, gehören einem ja trotzdem noch oder haben trotzdem noch die Nutzungsrechte. Von daher könnte man schon sagen, okay, Nutzungsrechte einmal gegeben, lassen wir oben.
Wie ist es denn mit Webseiten oder sowas? Weil ich meine, wenn ich mal nicht mehr da bin, haben dann meine Eltern Zugriff auf meinen Blog oder sowas?
Zumindest, also es hängt davon ab, wie das dann ist mit Servern und so, wem die dann vererbt werden. Oder wem die Verträge vererbt werden und so.
Christian, wir werden
brauchen
alt.
Noch mal, so, wir brauchen nochmal einen Erbschaftsanwalt. Einer vielleicht...
Oh
also
Mann,
wir hatten das, ich meine, letztens, was das letzte irgendwie vor, ist nämlich dann noch jemand mal im Bekanntenkreis gestorben, da war dasselbe Problem da. Ich weiß mir nicht genau, wie das gelöst worden ist, aber es war schon, der hatte noch irgendwelche Server irgendwo stehen und da war das, gut, die müssen, ja gut, Verträge, weiß ich nicht, wie die AGBs da sind. Also mit Hostern können die geschlossen werden, aber vielleicht sollen die auch nicht geschlossen werden, das sind ja immer die Fragen. Also wenn ich jetzt irgendeine Institutsseite oder was weiß ich, von irgendeiner Institution irgendeine Seite da hoste, dann wäre es ja doof, wenn die dann damit weg wäre.
Ja.
Wenn ich die privat hoste, natürlich.
Das wird dann wirklich irgendwie so die wie sagt man, Wenn das Erbe der Zukunft, wenn das verlesen wird, dann wird es wirklich irgendwann mal so sein, ja, mein Facebook-Profil von Matthias Pfefferle erbt seinen Sohn. Sein virtuelles Avatar wird an seine Schwester übergehen. Ist das schräg?
Ja, es kann, wie gesagt, jetzt haben wir nicht so viel Information da drauf vielleicht.
Ja, natürlich.
Wir haben ein paar Bilder und unser Profil, okay, ist jetzt nicht unbedingt viel wert. Ja gut, deins ist viel wert, aber meins ist zum Beispiel jetzt nicht so nicht so viel wert. Aber wenn man natürlich mehr und mehr Sachen online macht, dann wird es natürlich umso mehr wert. Ich meine, auch wenn man jetzt das beim Avatar sieht, der kann ja durchaus viele virtuelle Güter eingekauft haben für von mir aus viele tausend Dollar, wenn das lange gemacht hat. Das kann ja schon mal ein World of Warcraft Charakter auch so sein, der da irgendwie viel in World of Warcraft gemacht hat und angehäuft hat. Dann ist natürlich schon die Frage, ist das dann einfach weg oder nicht? Und kann man es erben?
Christian, falls ich vor dir über den Jordan gehen werde, ich werde dir mein
Profil oder was?
Nee, mein Kettenhemd in Second Life.
Danke, ich habe schon eins.
Echt? Mist. Hättest du dich ja auch jetzt mal künstlich drüber freuen können.
Gut, hoffen wir, dass dann Second Life noch existiert.
Ja.
Naja, achso, übrigens, was Facebook noch sagte, ist irgendwie wegen ihrer Policy für verstorbene Benutzer haben sie diesen Account memorialized, was memorisiert, Das heißt,
Memorialisiert,
weiß ich nicht, demoralisiert.
Memorial.
Das heißt, this removes certain more sensitive information and sets privacy so that only confirmed friends can see the profile.
Naja, aber das ist ja zumindest schon mal nicht doof. Das heißt, sie haben sich Gedanken drüber gemacht.
Genau, also aber die Wall bleibt offen für alle, die dann irgendwelche, wie heißt das nochmal?
Beileidsbekundungen
oder was auch immer hinterlassen wollen. Aber natürlich, man löscht es trotzdem nicht, wenn die Verwandten sagen, soll dann doch weg. Obwohl, inzwischen haben sie es gelöscht, also, aber...
Naja, es ist jetzt auch ein
bisschen seltsam.
Im Chat kamen jetzt auch ein paar Worte auf von Torrid Luna.
Ja, Second Life übrigens.
Ja, auch, aber es ist halt auch immer schwierig, zu beweisen, ob er jetzt wirklich tot ist. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie eine Sterbeurkunde aussieht. Denkmalisiert.
Monumentalized.
Heute ist der Tag der deutschen Wörter. Wir denkmalisieren einen Account bei Gesichtsbuch.
Genau, Pauline schlägt noch vor, eine Liste mit den wichtigsten Account- und Zugangsdaten zu machen.
Ja.
Da brauchst du nur OpenID, eine reicht doch.
Stimmt ja eigentlich auch.
Kann man Online-Testament machen. Aber ich glaube, wir kommen vom Thema ein bisschen ab.
Das Fasching heute darf man vom Thema abkommen.
Ach so. Ich dachte, das wäre vielleicht was irgendwie für Folge 583, wenn wir alle schon ein bisschen... Obwohl, das ist jetzt auch nicht so, vielleicht 5380. Wo wir alle schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Gut, aber wie gesagt, es kommt halt viele dieser Fragen, die vielleicht zuerst in virtuellen Welten vorkommen, kommen jetzt auch hier so auf. Und andersrum auch. Und von daher denke ich mal, ist auf jeden Fall klar, dass da doch ein Bedarf besteht, die zu klären. Und ich hoffe halt immer noch, dass diese Fragen dann auch, sagen wir mal, etwas genereller geklärt werden. Also nicht, dass das Web seine Erklärung hat und virtuelle Welten irgendwie eine andere. Und ich weiß nicht, welche andere Community auch noch eine andere Idee hat, wie man auch so eine Interoperabilität herstellt. Weil danach sieht es halt so ein bisschen jetzt aus. Weil ja irgendwie beide Gruppen nicht unbedingt so miteinander reden. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, welche Gruppen es eventuell noch gäbe, die sich um ähnliche Dinge Gedanken machen.
Aber die Deutschen sind ja immer sehr gut im Übereinkommen-Scheren. Das wird dann im Gesetzbuch alles über virtuelle Güter abgedeckt.
Genau. Wo kein Anwalt dann weiß, was das ist.
Genau.
Wo kein Politiker weiß, was er da reinschreibt. Ja, und ja, ich denke mal, das sollte es dann auch für diese Woche sein.
Ich glaube, ich werde
das auch wochenlich wieder machen hier.
Ja, ne.
20 Minuten
ich hoffe auch, ja.
20 Minuten habe ich schon wieder mein Data Portability.
Oh, da müssen wir aber jetzt echt zügig. Ich wollte nur sagen, zum Schlusswort, ich glaube, ich werde meinen Blog, also den Blogpost, den ich jetzt dann auch dafür verfassen werde, denkmalisieren und das Gesichtsbuch betiteln.
Wunderbar.
Oder denkmalisieren auf dem Gesichtsbuch.
Ja, kannst du dir mal überlegen, bis es schreibt.
Ja, aber da muss Ustreamer62063 auch seinen Namen nennen, dass ich ihn zitieren kann.
Ja, das können wir ausmachen.
Ja, aber.
Ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns mal. Ich weiß nicht, was wir in der nächsten Folge machen, das überlegen wir uns mal.
Ja, wir sollten halt echt auch mal das Echtzeitweb machen.
Ja, Echtzeitweb hört sich gut an. Wir können, glaube ich, auch mal noch jemanden gebrauchen, der XMPP
entsprechend fließend
Realtime spricht. Ja, okay, wenn du was kannst, okay.
Ja, ich habe schon fast mein WordPress-Plugin fertig. Aber jetzt müssen wir echt langsam hier.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir das noch nächste Woche. Ich hoffe auch, dass der Herr Küpers dann wieder mit uns hier weilt. Ja, das erlebt, will ich ja hoffen.
Ja, ja. Der war gestern sogar in Mannheim. Ich hab's nur verpennt, verpasst, vertrödelt.
Ja, und dann können wir uns über MyOnID unter anderem auch unterhalten.
Genau.
Okay, dann sag ich mal auf Wiederschauen.